Liebe Leute, heute gibt es ein ganz neues Subformat und zwar Behind PE, also Behind Private Equity. Hier spreche ich mit Größen aus der Private Equity, finde natürlich einerseits heraus, wie die so ticken und wie auch die auf das Thema C-Level blicken. Wir starten mit Kai Hesselmann, er ist selber Podcaster und Gründer von Deal Circle. Mit der Plattform hat er und sein Team einen digitalen Marktplatz für M&A-Transaktionen aufgebaut, der Käufer, Verkäufer und auch Berater zusammenbringt. Wie das Ganze genau funktioniert, hat er uns im Detail gleich im Podcast erklärt. Kai kommt selbst aus der Transaktionswelt, er kennt also Private Equity, er kennt Corporate Finance, Deal-Prozesse wirklich aus erster Hand und mit Deal Circle verfolgt er eben die Idee, M&A strukturierter, transparenter und effizienter zu machen. Ich freue mich auf die erste Behind PE-Episode mit Kai. Wir gehen gleich rein. Wenn ihr den Podcast gut findet, dann abonniert ihn bitte und schickt diese Episode an jemanden weiter, der den vielleicht auch gut findet. Ich freue mich. Los geht's mit Kai. Auf geht's. Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Kai, willkommen im Podcast. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe deine Stimme das erste Mal zwischen den Jahren gehört, als ich aus der Sauna gekommen bin.
Das freut mich sehr. Ein ganz besonderer und ganz intimer Moment, freut mich.
Absolut. Ich lag da eingepackt und war natürlich super entspannt und habe mich umgeschaut nach Private Equity Podcast, M&A Podcast und bin sofort auf dich gestoßen. Deswegen erzähl uns einmal, was du heute machst und was ich da gefunden habe sozusagen.
Ich bin froh, dass du jetzt den Bezug hergestellt hast. Ich hatte gerade kurz Sorge, in welche Richtung das Gespräch abdriftet, aber dann bin ich beruhigt. Ja. Ich bin Gründer von einem Tool, einer Plattform namens Deal Circle. Ist im Grunde eine Matchmaking-Lösung für den M&A-Prozess. Das heißt, wir bringen datenbankgestützt und über verschiedene sehr, sehr reichweitenstarke Marktplätze Unternehmenskäufer und Unternehmensverkäufer oder deren Berater, M&A-Berater zusammen. Also wir sind so ein bisschen das Bindeglied zwischen Käufer- und Verkäuferseite für Unternehmensverkäufe.
Und da gibt es wahrscheinlich jegliche Größen, oder, von Unternehmen oder?
Es gibt jegliche Größe und wenn man von M&A spricht, denken viele Menschen, die da wenig Bezug haben, eher so an die großen Multimillionen- oder Milliardentransaktionen, von denen man in der Presse liest. Die gibt es auch, die werden seltener über Deal Circle dann vermarktet, da finden dann die Parteien auch so zueinander. Aber M&A ist auch die klassische Nachfolge im Mittelstand oder auch bei Kleinst-KMU. Mhm. Theoretisch ist auch der Kiosk, der verkauft wird an einen neuen Eigentümer, ist nichts anderes wie M&A. So, ja. Und dementsprechend ist es bei uns auch die ganze Bandbreite von Unternehmenstransaktionen, die über unsere Lösungen mit abgebildet werden, aber schon mit einem klaren Fokus auf den, wir nennen das Small Cap oder Micro Cap Markt, also wirklich auf kleine Unternehmensverkäufe. Das geht in der Spitze vielleicht hoch bis 20, 30 Millionen Euro Kaufpreis. Ein Großteil liegt aber wirklich in der Größenordnung niedriger, einstelliger Millionen Euro Kaufpreisbereich oder eben teilweise noch darunter.
Okay. Es ist super interessant. Ich hatte irgendwie habe ich in den letzten Jahren öfter mal dieses Thema gehabt mit Nachfolgeregelungen und dass in Deutschland wahrscheinlich sehr viele Leute bald in Rente gehen und dann wahrscheinlich auch diese ganzen super lukrativen Unternehmen teilweise einfach zusperren. Das sind so teilweise auch Handwerksunternehmen. Manchmal sind es auch irgendwelche Dienstleistungsunternehmen, die man so auf der Straße irgendwie sieht, wenn man da vorbeifährt, so Reinigungen und solche Sachen. Ja, klar. Weil halt die keine Nachfolger haben. In der Familie ist niemand und es ist schwierig, jemanden von extern zu finden. Es gibt aber wiederum ja viele Leute, die wahrscheinlich gerne in sowas investieren wollen würden.
Genau. Ne? Genau. Und genau dabei helfen wir. Und du hast gerade einen ganz, ganz wesentlichen Faktor angesprochen, der ein totaler Treiber für den Markt ist. Und das ist eben genau diese Nachfolgewelle. Mhm. Und man erlebt das häufig in der Presse, dass über den bevorstehenden Renteneintritt von der ganzen Boomer-Generation gesprochen wird. Und es war Ende letzten Jahres ein großes Thema. Was heißt das für die Rente und für die Rentenkassen wurde viel über Haltelinie und all solche Dinge diskutiert, hoch und runter. Was aber in der ganzen öffentlichen Debatte nicht großartig besprochen wurde, ist, dass neben den fast 10 Millionen Arbeitnehmern, die bald den Arbeitsmarkt verlassen, dass eben dahinter auch unfassbar viele Unternehmer stehen, die auch ins Renteneintrittsalter kommen. Und da ist die Demografie genauso hart und die KfW veröffentlicht jedes Jahr ein KMU-Nachfolgemonitor. Sehr trockene Kost, aber empfehle ich trotzdem mal reinzuschauen, ganz spannend. Weil man da sieht, wie hoch ist das Durchschnittsalter der Unternehmer in Deutschland. Und das ist wirklich dramatisch. Du hast in Deutschland gut 40% der Unternehmensinhaber, die bereits älter als 60 Jahre sind. Und da kommen nochmal gut 20% obendrauf, die älter als Mitte 50 sind. Das heißt, du hast gut 60% der Unternehmensinhaber, die älter als Mitte 50 sind. Das heißt, wenn man es mal auf die Anzahl der Unternehmen inklusive Kleinst-KMU runterrechnet, hast du deutlich über 2 Millionen Unternehmen in Deutschland, die in den nächsten 10 Jahren die Nachfolge regeln müssen. Dahinter stehen dann hinter diesen 2 Millionen Unternehmen, viele sind Kleinst-KMU, aber da stecken im Schnitt wahrscheinlich 5 bis 10 Arbeitnehmer jeweils dahinter. Das kann natürlich eine gravierende Auswirkung auf die deutsche Gesellschaft haben, wenn diese Nachfolgeregelungen eben nicht geregelt werden können. Du hast gerade vollkommen richtig gesagt, Kinder haben immer weniger Lust darauf, in die Fußstapfen der Eltern zu treten. Oder auch die Eltern sagen, ich will es meinen Kindern nicht antun, den Laden zu übernehmen und sich mit der ganzen Bürokratie und mit dem Finanzamt und all dem rumzuschlagen. Und deswegen suchen wir jetzt einen Käufer. Und wenn wir den nicht finden, machen wir den Laden halt zu. Und das passiert 1000-fach in Deutschland.
Okay. Und ihr helft sozusagen beim Finden Käufer, Verkäufer und dann auch bei der Abwicklung vom Deal, oder?
Ja und nein. Also wir helfen beim Finden von oder beim Zusammenbringen von Käufer und Verkäufer. Das ist, der Weg ist in der Regel so. Es gibt in den meisten Fällen einen mandatierten M&A-Berater, der also eben als spezialisierter Berater den Unternehmensverkäufer durch den Verkaufsprozess mit hindurch begleitet. Das würde ich auch den Inhabern immer empfehlen, einen Berater mit an die Hand zu nehmen, weil man kann noch so erfolgreich Unternehmen über 20, 30 Jahre lang aufgebaut haben. Den Unternehmensverkauf machen die meisten Inhaber ein einziges Mal im Leben. Und dabei kannst du viel falsch machen. Und da gibt es Profis, die können das. Und die würde ich immer empfehlen, mitzunehmen. Das heißt, der Weg ist so, der M&A-Berater hat das Verkaufsmandat und der entscheidet sich dann dazu, uns mit einzubinden für die Vermarktung von dem Deal. Und es kann sein, dass wir dann datenbankgestützt eine Longlist generieren mit 20, 50 oder auch 500 potenziell passenden Käufern und parallel eben noch über Plattformen, über Marktplätze die Transaktionen mit begleiten. Und so bringen wir dann die Parteien zusammen. Wir selbst machen aber eben nicht die ganze Prozessführung, sondern wir wollen Käufer und Verkäufern helfen, zusammenzukommen, wollen Tools liefern, um die Transaktionen einfach, schneller, effizienter, mit einer höheren Abschlusswahrscheinlichkeit abzuwickeln, helfen bei der Finanzierung, all das machen wir, sind aber selbst nicht der M&A-Berater, der den ganzen Prozess steuert und moderiert.
Okay, verstanden. Ja, und das haben wir noch gar nicht erwähnt, du hast ja auch noch einen Podcast.
Oder
ich habe es erwähnt, aber du hast noch nicht.
Das stimmt, der Podcast, über den du dann in der Sauna erstmalig über mich gestolpert bist, Close the Deal. In der Tat, für uns im Laufe der Jahre entstanden, wahrscheinlich ähnlich wie auch bei dir am Anfang, als Hobby und als Spaß und auch ehrlicherweise als Branding natürlich, um in der Branche noch ein bisschen mehr Relevanz und Bekanntheitsgrad zu bekommen. Mittlerweile für uns aber auch ein wichtiger, ich nenne es mal Education-Kanal, weil gerade in diesem kleinen Small-Cap-Segment hast du nicht überall den Zugang zu M&A-spezifischem Wissen, wie man das von einer großen Investmentbank eventuell erwarten würde. Und es sind extrem viele Privatpersonen im Markt unterwegs, die gerne Nachfolgen antreten würden, die gerne selbst Unternehmer werden möchten, die aber eben nicht vorher in einer M&A-Boutique gearbeitet haben oder bei einer großen Investmentbank und die motiviert sind, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und da versuchen wir mit unserem Podcast, der kommt einmal die Woche raus, dann eben auch ein bisschen Wissen mit zu transportieren. Wie finde ich die passenden Unternehmen? Wie gehe ich vor bei der Due Diligence? Wie mache ich die Finanzierung? Wie mache ich nachher die Integration? All solche Dinge. Und insofern ist es ein Spaß, ein Hobbyprojekt, der Podcast. Und bringt, glaube ich, aber auch einen gewissen Mehrwert für die Branche.
Ja, sehr cool. Ja, jetzt haben wir heute ja wahrscheinlich auch ein paar Leute aus dem Kapital oder generell aus dem PE-Markt da, die vielleicht jetzt durch das neue Format auf uns aufmerksam geworden sind. Dann gerne einfach mal bei euch, Deal Circle, wir linken das unten in den Kommentaren beziehungsweise auch in den Shownotes und natürlich auch zu den beiden Podcasts, wenn man sich da noch ein bisschen aufstauen will. Schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Ich habe mir das natürlich auf LinkedIn nochmal angeguckt, bin jetzt gespannt, wie du es erzählst.
Ja.
Start mal ganz am Anfang und führ uns mal hin, bis wie du dann auch zu Deal Circle etc. gekommen bist.
Ganz am Anfang?
Ja.
Ganz am Anfang war wahrscheinlich, dass meine Eltern keine Lust hatten, mir ein Studium zu bezahlen und ich kein BAföG bekommen hätte, vermutlich. Und meine Mutter mir ans Herz gelegt hat, doch eine Ausbildung zu machen und so doch ins Berufsleben hineinzustarten. Und das habe ich damals gemacht. Ich habe so ein duales Studium gemacht bei Siemens. War auch in der Tat eine gute Sache und auch eine gute Empfehlung meiner Mutter, das zu machen. Also quasi Kombination Ausbildung zum Industriekaufmann, parallel BWL-Studium und dann eben parallel im Unternehmen arbeiten. Das ist ein guter Start und vermutlich, wenn junge Menschen mich fragen oder mich fragen würden, würde ich es auch empfehlen, sowas zu machen, weil du einerseits Netzwerk aufbaust, zum anderen das echte Arbeiten schon mal kennenlernst, die Theorie trotzdem mitbekommst. Also ist schon eine gute Alternative zu einem normalen Uni-Studium. Aber so ging es bei mir los, bei Siemens. Wie gesagt, parallel BWL studiert. Und war damals in der Finanzabteilung von der damaligen Mobilfunkabteilung von Siemens. Also du bist vielleicht alt genug, du kennst noch die Siemens Mobile.
Ja, ich kenn's noch, ja.
Ja, in der Hochzeit Trikotsponsor von Real Madrid, ja. Und Formel 1 Sponsor und da floss wahnsinnig viel Geld rein. In der Hochzeit Weltmarkt Nummer 3, Platz 1 war damals Motorola, stimmt gar nicht, Nokia natürlich Platz 1, Motorola, dann schon Siemens, Samsung war gerade der junge, aufstrebende Wettbewerber, Apple war noch meilenweit davon entfernt, über ein iPhone nachzudenken, das war so, wann habe ich da angefangen, 2002, 2003, die Zeit war das, also lange Zeit her, und, aber so ging es quasi ins Berufsleben hinein und dieses Mobilfunkgeschäft von Siemens wurde damals aus dem Konzern ausgekauft und dann verkauft. Und das war dann für mich in relativ jungen Jahren, gerade so mit dem Studium so halb fertig, ganz spannend, da eben bei einem sehr, sehr großen Unternehmen, also der Mobilfunkbereich hatte damals so um die 5 Milliarden Euro Umsatz, dabei eine Milliarde Verlust, war extrem defizitär. Das dann mal so mitzuerleben, wie so ein großes Geschäft ausgekauft wird, verkauft wird, Due Diligence-Prozesse eben quasi aus der Verkäufer- oder verkaufenden Rolle heraus mitzuerleben. Und das fand ich total spannend. Und der Verkauf damals, also er fand statt, aber war trotzdem insofern Thema PMI nicht so erfolgreich. Das Geschäft war dann nach einem Jahr insolvent, weil der damalige Käufer BenQ die Verluste nicht tragen konnte und auch nicht hart genug restrukturiert hat. Und dementsprechend war das dann relativ schnell wieder vorbei mit dem Siemens Mobile-Geschäft. Trotzdem für mich in jungen Jahren total lehrreiche und spannende Zeiten und eben erstmalig darüber mit Unternehmenstransaktionen, Verkäufen in Kontakt getreten. Und wollte lernen, wie das besser geht. Also habe gesehen, wie man es nicht machen sollte. Und bin dann in die Beratung gewechselt zu PwC. Und habe da 6 Jahre lang Transaktionsberatung gemacht und im Wesentlichen Private Equity Kunden beim Kauf und Verkauf von Unternehmen mit begleitet. Und das war auch eine wahnsinnig spannende Zeit. Damals, wie sagt man immer ganz gut, das Arbeiten gelernt. Also da kommst du relativ schnell dazu, dass eine 70-80-Stunden-Woche, dass du dich gut daran gewöhnt hast. Und wenn du mal abends um 18:30 Feierabend hast, dann so ein bisschen lost bist und nicht genau weißt, wohin mit dir in dem Leben.
War, ist doch so hell.
Ja. Aber das war eine super Zeit. Ja. Und da war ich 6 Jahre und das, auch das kann ich empfehlen, in einer großen professionellen Organisation ein paar Jahre zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob es immer 6 Jahre sein müssen, kann auch weniger sein. Aber in einer großen Beratung professionelle Strukturen, professionelles Arbeiten kennenzulernen, Methodenkompetenz aufzubauen, das behältst du fürs Leben plus eben das Netzwerk, das du da auch mitbekommst. Und deswegen war ich 6 Jahre lang dort. Wie das dann häufig so ist, ich weiß nicht, ob du irgendwann mal an dem Punkt warst oder an dem Punkt vielleicht noch kommen wirst, nach einigen Jahren Beratung war es bei mir zumindest so, dass ich dann irgendwann auf die andere Seite wechseln wollte und eben nicht nur irgendwie so halbwegs clevere Ideen auf ein Stück Papier schreiben wollte und das dann weitergeben wollte, sondern Lust hatte, selbst eben langfristig mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und hatte eben Lust auf die Private Equity Seite selbst zu wechseln. Und so hatte ich dann das Glück, dass ich 2010, 2011 einen Hamburger Finanzinvestor beim Verkaufsprozess von zwei damaligen Portfoliounternehmen beraten durfte. Und das lief irgendwie ganz gut und die Verkäufer waren recht erfolgreich. Und als die Deals dann durch waren, haben wir uns dann tief in die Augen gesehen und die wollten das Team erweitern um einen Partner, der eher so einen Finanzhintergrund mitbringt. Und ich hatte Lust, auf die Investorenseite zu wechseln. Und so bin ich dann damals eben ins Private Equity Geschäft gekommen.
Okay. Das ist schon mal ein spannender Punkt, natürlich jetzt, also alles spannende Punkte, aber das ist natürlich speziell jetzt auch für die Episode sehr interessant, weil dann ist ja auch der Punkt gekommen, wo du dich vermehrt mit dem C-Level oder mit dem Management der Unternehmen befasst hast. Das hast du wahrscheinlich vorher bei PwC auch schon gemacht im Transaction Team, aber eher so.
Da war das. Genau, da ist natürlich eine andere Rolle. Und in der Tat, bei PwC war ich dann irgendwann nach hinten raus auch mitverantwortlich für das Recruiting von den Juniors, für diesen Bereich, in dem ich aktiv war. Da guckst du natürlich dann schon auf Themen wie Personalentwicklung und Motivation, Incentivierungssysteme als Mentor versuchst du da irgendwie deine Schäfchen zu pushen, aber eben aus einer anderen Rolle heraus. Ja, dann bist du irgendwie Projektmanager oder Projektleiter und musst halt irgendwie dein Team motivieren, da Tag und Nacht zu arbeiten. Das ist natürlich anders, wenn du auf der Private Equity Seite bist und du selbst ja nicht die Portfoliounternehmen selbst führen kannst und führen darfst. Ja, es gibt ja eine sehr, sehr klare Trennung zwischen dem, was ein PE machen kann und wo dann auch die Grenzen sind. Und im Grunde, du bist Gesellschafter, du bist vielleicht im Beirat aktiv. Du darfst irgendwie Ideen oder Wünsche äußern, aber du darfst nicht selbst umsetzen. Ja, da gibt es eine ganz klare Trennung. Auch da gibt es mittlerweile weicht das so ein bisschen auf und immer mehr PE haben auch wirklich operative Teams. Viele PE achten da aber aus guten Gründen sehr, sehr klar drauf, eben nicht selbst operativ mitzuarbeiten bei den Portfoliounternehmen, sondern eben als Gesellschafter, aus einer Gesellschafterrolle heraus zu agieren. Das heißt, da musste irgendwie dann ein Management-Team vor Ort haben, das so agiert, ja nicht so wie du forderst, sondern dass es irgendwie ähnlich tickt und was eine ähnliche Incentivierung hat wie du und was dann die Portfoliounternehmen so weiterentwickelt, wie du es dir wünschst und vorstellst.
Würdest du sagen, dass das C-Level, was für einen PE-Investor tätig ist, schon signifikant anders ist als andere Eigentümerstruktur?
Ja, insofern, dass du schon mit einem gewissen Druck umgehen musst und vor allen Dingen auch eine gewisse Geschwindigkeit haben musst. Denn PE ist in der Regel Partner auf Zeit. Und es gibt viele Gründe dafür, warum bei sehr vielen Unternehmen nach dem Einstieg von einem Finanzinvestor das C-Level-Management innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit komplett durchgetauscht wird. Sei es, weil es aktiv durch den PE forciert wird oder weil das Management merkt, nee, in dem Arbeitsumfeld will ich nicht arbeiten. Jetzt nicht unbedingt, weil es eine unangenehme Ellbogenmentalität ist, das ist es nicht unbedingt. Aber damit das Geschäftsmodell Private Equity funktioniert, brauchst du halt eine relativ schnelle und starke Unternehmenswertsteigerung. Ja, das ist die Daseinsberechtigung von dieser Assetklasse Private Equity. Ja, da geht es nicht darum, dass der PE-Manager gierig ist oder darum, dass das böse Menschen sind, sondern der PE-Fonds, der General Partner, verspricht seinen Investoren irgendeine Art von Performance von dem eingesetzten Kapital. Ja, und um diese Performance zu erreichen, müssen die Unternehmen einfach deutlich schneller und deutlich profitabler wachsen, als das ein durchschnittlicher Mittelständler vielleicht machen würde. Sonst kriegt der PE kein Geld mehr und hat dann irgendwann seine Daseinsberechtigung verloren. Das heißt, das ist das Geschäftsmodell und diese Pace und auch dieses teilweise aggressive Wachstum muss dann eben vom Management so mitgegangen werden. Und wenn ich aus der Vergangenheit, aus einer Struktur herauskomme, wo es vielleicht ein inhabergeführter Betrieb war, wo der Senior über 30, 40 Jahre ein Unternehmen aufgebaut hat und mit relativ ruhiger Hand geführt hat und wenn es ein Familienunternehmen war, das im Endeffekt egal war, ob man jetzt 1% oder 5% gewachsen ist oder mal 5% im Umsatz runtergegangen ist und ob die Marge jetzt 5 oder 10% ist. Viele Inhaber sagen, Mensch, im Endeffekt, den Leuten soll es hier gut gehen und ich privat habe eh genug Geld auf dem Konto, das ist auch schon wieder wurscht. Das ist bei einem PE eben anders. Ja, die müssen qua ihres Geschäftsmodells stärker und aggressiver mit dem Unternehmen wachsen. Und das kann dann schon ein ziemlicher Kulturschock sein für den bereits vorhandenen Manager, wenn er dieses Wachstum eben in der Form nicht mitgehen kann oder nicht die Erfahrung dafür hat, das mitzumachen.
Okay.
Wir parken mal das C-Level-PE-Thema nochmal für zum Schluss, dann hören ja die Leute auf jeden Fall bis zum Schluss durch, die sich dafür interessieren. Und spring nochmal zurück, also du bist dann in die PE-Rolle gewechselt, die haben einen Partner gesucht, der sozusagen das gemacht hat, was du vorher gemacht hast bei, genau, bei PwC. Dann, wie lange bist du dann im PE-Bereich gewesen und wie war da so deine, ja, was hast du da so gemacht?
Ja, dort war ich auch 6 Jahre, genau, also bei PwC 6 Jahre, danach auch im PE 6 Jahre. Mhm. Also ich kam dort an, weil die jemanden gesucht haben mit einem klaren Finanzprofil. Und das habe ich auch vorher bei PwC oder bei Siemens vorher viele Jahre lang gelernt, in Summe 10 Jahre, Unternehmenszahlen zu analysieren. Sag mal ganz gerne, wenn ich eine G&V, eine Bilanz sehe, das erzählt mir eine Geschichte, die Financial Statements. Und das haben die gesucht. Und die Aufgabe von einem Investmentpartner oder auch Investmentmanager bei einem PE-Fonds ist aber eben nicht nur auf die Finanzzahlen zu schauen. Und du entwickelst dich da sehr, sehr schnell weiter. Es ist immer gut, das als solide Basis mitzubringen, weil natürlich im Endeffekt Erfolg oder Misserfolg spiegelt sich nachher irgendwo in den Finanzen wieder. Aber die Finanzzahlen sind das Ergebnis von dem, was davor passiert und eben nicht selbst das, was du direkt treibst, sondern wenn du daran arbeitest, Unternehmen, Märkte, Wettbewerbssituationen genau zu verstehen, Geschäftsmodelle zu hinterfragen, Strategien zu entwickeln, die mit in die Operationalisierung hineinzubringen, dann entwickeln sich Unternehmen weiter und idealerweise ist als Ergebnis davon, als Abfallprodukt, steigt der Umsatz und steigt die Profitabilität. Und das musste ich lernen habe mich dann auch mich selbst dann weiterentwickelt. Vielleicht wurde da dann auch so ein bisschen mein Unternehmergehen geweckt, was dann auch zu einer eigenen Gründung dann später geführt hat. Aber das heißt, meine Aufgabe bei dem Fonds waren im Grunde 2 Dinge. Zum einen war ich als Partner verantwortlich für den Bereich Maschinenbau, Industrietechnik. Das heißt, habe mich mit vielen eher Old Economy Geschäftsmodellen beschäftigt, war in ganz vielen Gießereien und überall, wo es raucht und stinkt. Und das war eine ganz, ganz spannende Zeit. Habe viele tolle Unternehmen gesehen, aber eben eher so aus dem produzierenden Gewerbe, die teilweise total hohen Login haben bei ihren Kunden, hohe Profitabilitäten, massive Kundenabhängigkeiten oder ihre Kunden eine hohe Abhängigkeit von ihnen haben als Lieferanten. Und das war der eine Teil. Und der andere Teil war das Deal Sourcing. Und Deal Sourcing bedeutet, dass du als Investor eben, ja, also um Unternehmen entwickeln zu können und wachsen lassen zu können, musst du erstmal Unternehmen kaufen. So, und dafür musst du gut vernetzt sein und mit vielen M&A-Beratern sprechen oder mit vielen anderen Multiplikatoren sprechen, gut vernetzt sein, um einfach zu wissen, welche Unternehmen sind gerade am Markt, wo stehen Nachfolgeregelungen an, wo kann man sich eventuell beteiligen, wo kann man investieren. Und das war dann der zweite Kern meiner Aufgaben, dieses Deal-Sourcing von diesem Fonds zu strukturieren. Wir haben damals ein großes CRM-System eingeführt und Riesen-Research, welche relevanten Beratungshäuser gibt es so in der Dachregion und Coverage-Pläne aufgestellt und um so einfach sicherzugehen, dass wir maximal viele attraktive Transaktionen auch sehen, die im Markt sind. Und das war dann so die zweite Hälfte. Und dabei flankieren, das war eine ganz spannende Zeit. Hat der Fonds sich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen neu erfunden und wir haben einen intensiven internen Strategieprozess durchlaufen, der dann halt, es war ein Team von 6, 7, 8 Investment Professionals und das war dann für mich ganz spannend, auch nicht nur Strategien zu entwickeln für die Portfoliounternehmen, sondern auch für den Fonds an sich, also zu überlegen, was sind die Stärken, was sind die Differenzierungsmerkmale von dem Fonds? Auch ein PE-Fonds als solches hat einen extrem starkes Wettbewerbsumfeld, eine harte Wettbewerbssituation, zu überlegen, wie kann man sich in dem Markt differenzieren, wie kann man sich erfolgreich abgrenzen von anderen Fonds, wie ist die Markenpositionierung, Branding und so weiter. Also war ganz spannend, dieser Strategieprozess, der in dem Fonds auch mit durchlaufen ist. Auch dabei habe ich viel gelernt, was dann nachher für die eigene Gründung hilfreich war.
Okay. Dieser Deal-Sourcing-Teil, der muss ja wahrscheinlich dann irgendwann auch zu Deal-Circle geführt haben, oder?
Genau so ist es. Das war so im Laufe vom Jahr 2017, dass ich mit meinem Mitgründer gemeinsam vermehrt das Gefühl gehabt habe, Mensch, es gibt echt viele M&A-Berater, die große Probleme haben, passende Käufer zu finden für deren Verkaufsmandate. Uns wurde immer das Leid geklagt, wie intransparent der Markt ist, wie gering die Abschlussquoten sind. Und für uns war das so abstrus, weil wir auf der Investorenseite so viel Geld und so viel Zeit investiert haben in die Netzwerkpflege, die zu finden. Und neben uns gibt es irgendwie 1000 andere Investoren mit einem Sack voll Geld. Ja. Also Geld ist ein Commodity. Alle wollten, alle haben hart daran gearbeitet, Dealflow zu bekommen, und trotzdem beklagen die M&A-Berater sich, dass es keine passenden Käufer im Markt gibt. Und so dachten wir, Mensch, ja, okay, das irgendwie scheint das ein Problem zu sein, dass das ein extrem intransparenter und extrem fragmentierter Markt ist. Du hast quasi sehr, sehr kleinteilig auf beiden Seiten, sehr, sehr viele kleinst M&A-Beratungshäuser, auf der anderen Seite ganz, ganz viele Investoren. Und es gibt keine Clearingstelle dazwischen, die die Parteien zusammenbringt. Mhm. Und das war dann so die Hypothese, und haben dann recht viele Interviews geführt mit M&A-Beratern, um das mal zu verproben und um festzustellen, wie gehen die vor, wenn sie ein Verkaufsmandat haben, wie machen sie denn den Research von passenden Käufern, welche Tools nutzen sie, welche Plattformen nutzen sie. Und das war dann halt vor 8, 9 Jahren, da war die Technologie noch nicht so weit wie heute. Und mittlerweile gibt es ganz, ganz viele andere tolle Lösungen, die gab es damals noch nicht. Damals war das eher das kleine schwarze Buch vom M&A-Berater und das persönliche private Netzwerk, was aber endlich ist. Und deswegen sind viele Transaktionen eben gescheitert. Und genau so haben wir dann eben für uns irgendwann entschieden, dass wir da scheinbar eine Idee haben, die einen Mehrwert bringen könnte für den Markt. Und dann haben wir gesagt, komm, das ist irgendwie verlockend, das wollen wir jetzt mal probieren. Und haben dann beide unsere Jobs gekündigt, mein Mitgründer und ich. Mhm. Und dann Mitte 2018 haben wir dann gestartet mit DealCircle.
Okay. Was waren so die ersten Schritte? Also wie kriegt man die ersten Kunden? Ihr werdet wahrscheinlich nicht gleich eine Plattform gebaut haben, sondern wahrscheinlich hattet ihr erst irgendwie so, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch eine Tabelle oder wie sieht denn das aus am Anfang?
Ja, total. Also heute kann man sagen, fake it till you make it.
Ja, genau.
Aber wir hatten relativ viel Vorlauf. Also wir haben so um die Weihnachtszeit 2017, 2018 entschieden, komm, wir machen das jetzt. Hatten aber beide eine Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Quartalsende. Das heißt, wir haben, glaube ich, am 5. Januar 2018 beide unseren Job gekündigt und konnten dann wegen der Kündigungsfrist zum 1. Juli starten. Also hatten quasi ein halbes Jahr Vorlauf, bevor wir loslegen konnten. Und dieses halbe Jahr haben wir dann genutzt, um, also du startest ja wirklich bei null. Und dann durch einfache Dinge wie einen Name und ein Logo und eine Designsprache und solche Dinge, zum einen. Aber auch dann zum anderen die Frage, ist das hier ein in Anführungszeichen Deep-Tech-KI-Produkt? Damals war KI noch, also damals haben schon einige von KI gesprochen, ich glaube wir nie. Ich glaube diejenigen, die es damals gemacht haben, haben hart gelogen, weil damals gab es noch keine KI außerhalb von IBM oder Google, die damals schon glaubwürdig von KI sprechen konnten. Das war meilenweit von dem entfernt, was du heute...
Statistik, ne? So ein bisschen.
Genau, das waren Big-Data-Analysen, das waren genau einfach Aggregationen von großen Datenmengen und dann irgendwie intelligente Filter oder irgendwie sowas, aber, aber nicht ein bisschen Mustererkennung, nicht wirklich KI. Aber dann ging es für uns um die Frage, brauchen wir jetzt einen IT- Mitgründer, brauchen wir einen CTO, weil mein Mitgründer und ich, wir sind beide Hardcore-BWLer, also IT-Vollidioten. Und haben dann aber mit so anderen Gründern aus unserem Netzwerk gesprochen und die meinten alle, nee, also eigentlich, was ihr da vorhabt, das sind alles lösbare Themen, das ist kein echtes Deep-Tech-Produkt, da braucht ihr nicht unbedingt einen CTO als Mitgründer. Und so haben wir dann mit einer Agentur gemeinsam gestartet, also mit einem IT-Dienstleister, die dann für uns einfache Dinge gemacht haben, wie mal die erste Website und so eine erste Online-Plattform, wo man sich einloggen konnte und Deals einstellen konnte und dann wo Käufer und Verkäufer zusammenfinden konnten und aber auch angefangen hat, mal so eine Datenbank für uns aufzubauen. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir dann ein halbes Jahr später gestartet haben, da war das alles noch extrem rudimentär und da waren es wirklich große, große Excel-Listen, die wir hatten. Welche Käufer haben mal welches Unternehmen gekauft in der Vergangenheit, haben damals über Fiverr war das glaube ich, dann Freelancer beschäftigt, die für relativ günstiges Geld die Webseiten von 1000 Finanzinvestoren für uns abgeschrieben haben und deren Portfolio abgeschrieben haben. Du hast ja keinen Crawler gehabt oder sowas.
Ja, ja, musste jemand machen.
Dann würde ich, kann ich noch einen Kollegen aus Mexiko erinnern, der dann irgendwie für $3.50 die Stunde dann da von ganz vielen Finanzinvestoren die einfach Copy-Paste die Webseiten abkopiert hat. Aber so hatten wir dann in der Tat relativ schnell eine okay Transparenz, welche Käufer sind für welchen Deal relevant. Und was unser, heute würde man vielleicht sagen, unfair advantage war, dass wir zum Zeitpunkt der Gründung aus dem Markt gekommen sind. Das heißt, wir hatten bereits ein langjähriges, bestehendes, vertrauensvolles Netzwerk auf der M&A-Beraterseite. Sogar ja so weit, dass wir über die Interviews, die wir vorher geführt haben, haben wir uns ja quasi von den Beratern ins Buch diktieren lassen, was die sich wünschen würden. Und so als Best-of davon haben wir dann Deal Circle an den Markt gebracht. Das heißt, wir konnten dann sagen, du M&A-Berater, vor einem halben Jahr hast du uns erzählt, wie schlimm die Welt ist und was du dir gerne wünschen würdest. Wir probieren das jetzt. Und das hier ist unsere Lösung, das ist unser Geschäftsmodell. Wir kennen uns eh schon seit vielen Jahren, willst du nicht mal ausprobieren? Und da haben dann zum Glück relativ schnell viele Berater gesagt, jo, klingt gut, probiere ich mal aus. Und okay. So hatten wir dann einen ziemlich warmen Start in den Markt hinein, hatten eben nicht diese Anlaufkosten, wenn du von null an starten musst.
Okay. Zwei Fragen noch dazu. Erstens, kann ich mich da einfach einloggen und nach dies gucken? Oder wie ist das? Wie ist der Zugang zu euch?
Kannst du. Wir haben, also wenn du dich direkt einloggen willst, kannst du das über unsere beiden Plattformen machen. Die eine heißt Amber.deals und die andere ist ein bisschen oldschool, ist die DUB, Deutsche Unternehmerbörse, DUB.de. aber ja, da kannst du dir bei beiden kostenlos einen Account machen und kannst dich einloggen und kannst darüber nach Unternehmen suchen und kannst darüber auch Kontakt zu unserem Team aufnehmen oder unser Team nimmt Kontakt zu dir auf und dann so eine Art Onboarding-Gespräch führen, mit uns ganz genau besprechen, wonach du wirklich suchst, auf wie viel Eigenkapital du einsetzen kannst oder möchtest, sodass wir dann auch für dich auf die Suche gehen, dich in unsere Datenbank mit aufnehmen und dann Transaktionen vorstellen, die zu deinem Profil passen.
Spannend, okay. Ja, okay. Also wie gesagt, die Leute können sich das super gerne mal anschauen. Letzte Frage zu dem Thema. Wie sieht denn das Geschäftsmodell von euch eigentlich aus? Also ja. Wie verdient ihr Geld damit?
Mittlerweile, auch schon seit vielen Jahren, rein erfolgsbasiert über die Käuferseite. Das heißt, wenn ein Deal zustande kommt, kriegen wir dafür eine Vermittlungsprovision vom Käufer. Mhm. Wir haben mit einem anderen Modell gestartet. Am Anfang wollten wir uns erfolgsbasiert von der Verkäufer, von der Beraterseite honorieren lassen. War auch etwas, was uns viele Berater während unserer Interviews so erklärt haben, dass das auch gängig ist, über so eine Tippgebergebühr zu arbeiten für denjenigen, der den Käufer gebracht hat. Der kriegt dann irgendwie 10%, 15%, 20% ja. vom Beraterhonorar. Und so haben wir gestartet und haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass wir irgendwie nur scheiß Deals sehen. Und haben dann die Berater total offen gefragt, wir kennen uns doch seit Jahren. Du hast uns doch früher total super spannende Deals gezeigt, als wir noch auf der PE-Seite saßen. Jetzt sehen wir hier nur die ganz schwierigen Dinger. Woran liegt's dann? Und da meinten die Berater total offen, die spannenden Dinge habe ich immer noch, aber dafür brauche ich euch ja nicht. Die kann ich ja auch so irgendwie versuchen zu vermarkten, da muss ich ja kein Risiko eingehen, im Erfolgsfall einen Teil von meiner Fee an euch abgeben zu müssen. Mhm. Und deswegen haben die Berater uns dann nur bei den sehr, sehr schwierigen Fällen genutzt. Okay. Und das ist natürlich dann quasi im Geschäftsmodell begründet, dass du eine adverse Selektion hast und dadurch, dass wir den Käufern aber natürlich nicht nur die schwierigen Fälle vorstellen wollen, sondern die attraktiven Fälle vorstellen wollen, deswegen haben wir es dann geändert, haben das rein erfolgsbasiert über die Käuferseite aufgestellt und genau, damit kostenlos für die Beraterseite und das hat eine hohe Akzeptanz im Markt. Also auch total offen, nicht jeder Käufer freut sich, wenn der Deal dann zustande gekommen ist, nachträglich eine Rechnung von uns zu bekommen. Das kann ich total verstehen. Auf der anderen Seite gehen wir natürlich in Vorleistung, wir gehen ins Risiko, wir kriegen nicht einen Euro vorab, versuchen die Parteien zueinander zu bringen. Wenn diejenigen sich schon kennen, ist es super, dann kriegen wir eh keine Provision. Nur da, wo wir Dealflow-Transaktionen dem Käufer zugänglich machen, die er ohne uns nicht gesehen hätte, da kriegen wir dann eben nach einer Success-Fee dafür vom Käufer. Und das ist, glaube ich, hoffentlich ein ganz faires Modell.
Okay. Ja, Glückwunsch. Also cooles Ding eigentlich, oder? Coole Plattform. Also habe ich so noch nie gehört vorher. Also habt ihr Konkurrenz oder sowas?
Mit dem Modell in der Form wenige. Vor allen Dingen wenige, die eine größere Relevanz haben. Weil das darf man nicht unterschätzen. Also was wir machen, hat schon das erfordert schon einen gewissen Aufwand. Und im letzten Jahr waren das knapp 2000 Unternehmensverkäufe, die über uns vermarktet worden sind. Okay. Wir haben ein Team von, in der Spitze waren es so gut 85 Leute. Mhm. Mittlerweile ein bisschen weniger, weil wir auch unsererseits viele Prozesse mittlerweile dann schon KI-gestützt automatisieren können. Mhm. Aber das ist schon ein erheblicher Aufwand, den wir betreiben. Und wie gesagt, gehen da in Vorleistung. Wir haben die Personalkosten heute und die Deals brauchen gern mal 12 Monate, bis sie dann zustande kommen. Das heißt, den Umsatz kriegen wir in ferner Zukunft und den auch nur zu einer relativ geringen Quote von den Deals, die wir bearbeiten. Und insofern ist es für neue Markteintritte nicht ganz leicht, da zum einen eine vernünftige Qualität liefern zu können und zum anderen haben wir natürlich jetzt fast 8 Jahre lang seit unserer Gründung extrem viele proprietäre Daten aufgebaut, weil wir die tatsächlichen Nutzungsverhalten der Käuferseite recht gut monitoren können und wir wissen, wer schaut sich welche Transaktionen an und wer hat woran wirklich Interesse. Und dieses Wissen machen wir dann eben der Verkäuferseite zugänglich.
Okay, verstanden. Ja, hey, zurück zum C-Level.
Ja.
Ich habe zwei wichtige Fragen noch und dann enden wir schon fast. Warum ist es eigentlich attraktiv für C-Level-Leute, in diesen Markt einzusteigen? Also warum ist es attraktiv für Leute zu sagen, hey, ich gehe in dieses PE-Umfeld, weil du hast ja vorher schon so ein bisschen angeteasert, das ist hart, da ist die Forderung hoch. Warum macht es trotzdem Sinn, sich dafür zu interessieren?
Also, verschiedene Gründe. Ich glaube, zum einen macht es einfach, wenn man ein wettbewerbsorientierter Typ ist und kompetitiv arbeitet und auch in Anführungszeichen gewinnen will, dann macht es schon Spaß, auch in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten. Das sind viele smarte Leute, die da unterwegs sind. Und man lernt da sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel, wenn man mit guten Teams zusammenarbeitet und eben Unternehmen sehr schnell internationalisiert, in neue Produkte hineingeht. Häufig steht viel Wachstumskapital zur Verfügung. Also es ist quasi ein Unternehmerleben im Zeitraffer, was natürlich appealing sein kann, spannend sein kann. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist in ganz vielen Fällen noch einfach die finanzielle Komponente. Auch da müssen wir uns nichts vormachen. Nicht unbedingt nur aus dem Festgehalt herausgetrieben, was natürlich auch kompetitiv ist und sein muss. Also wenn ich einen sehr guten Manager und die PE suchen für ihre Portfoliounternehmen, sehr gute Manager, die haben einen Marktpreis und die haben ein Gehalt, was passen muss, keine Frage. Zum anderen gibt es in der Regel eine stark erfolgsabhängige Incentivierung und zwar in der Regel in Form von einem Co-Investment. Das heißt, die Manager dürfen mit investieren, schrecklich müssen mit investieren, also dürfen und müssen privates Geld mit investieren. Immer stark abhängig von der Vermögenssituation vom Manager. Dann häufig ein ungewohntes Gespräch, dann total offen darüber zu sprechen, Mensch, wie viel Kohle hast du denn auf der hohen Kante? Weil natürlich im Endeffekt muss es nachher spürbar sein, im Guten wie auch im Negativen. Für den Manager, unsere Philosophie in der Vergangenheit bei dem Fonds war immer, dass niemand Haus und Hof verwetten darf auf das Wachstum von dem Unternehmen. Niemand soll nachts schlecht schlafen oder irgendwie am Sonntag am Frühstückstisch von der Frau einen auf den Deckel bekommen, weil er alle Ersparnisse investiert hat, wenn es mal nicht gut läuft. Und die Zeiten gibt es, wo es nicht gut läuft. Das heißt, es muss spürbar sein, aber jetzt nicht existenziell gefährdend sein. Ja. Auf der anderen Seite aber eben auch ein Upside nach oben bieten. Gerade wenn es dann gut läuft, dann soll es auch spürbar sein. Also diese Karotte vor der Nase, die ist wichtig. Und deswegen haben viele PE da schon sehr, sehr umfangreiche Incentivierungssysteme neben Festgehalt, neben meistens irgendwie einem Bonus, dann eben auch ein Co-Investment. Und so hat man dann wirklich eine komplette Interessensgleichheit des Unternehmens. 4 bis 7 Jahre lang aufzubauen. Man versucht kalkulatorisch nach 5 Jahren zu verkaufen. Mal geht es ein Jahr früher, mal dauert es 1-2 Jahre länger, aber irgendwie nach plus minus 5 Jahren möchte man in der Regel verkaufen. Und dann soll es für alle Spaß machen. Auf dem Weg dahin muss man eine faire Entlohnung bekommen. Und wenn es dann aber zum Verkauf kommt, dann muss es richtig sich lohnen. Und richtig lohnen heißt in dem Fall, dass also je nach Transaktionsgröße, je nach dem, wie viel investiert werden kann, da dann eben nachher auch 7-stellige Summen beim Manager dann ankommen, wenn der Verkauf erfolgreich stattfindet.
Okay. Hey, letzte Frage. Was will denn dann der PE vom C-Level? Du hast schon ein bisschen was angesprochen. Geld haben wir gerade auch gelernt. aber was sonst? Was muss ich mitbringen, damit ich bei sowas dann mit partizipieren darf und überhaupt erstmal in so eine Rolle darf?
Ja, also ich glaube, dass das Geld, also der PE will das Geld nicht, sein Investment damit irgendwie zu finanzieren, sondern einfach wie als Skin in the Game, wie man heutzutage sagt, als Zeichen der Ernsthaftigkeit vom Manager. Also eher quasi Commitment, dass man dann als PE möchte. Mhm. Im Endeffekt hängt es davon ab, was für einen Case ich habe und was die Anforderungen sind. Also was ist die Investmenthypothese vom Ende her gedacht? Also als PE, wenn du ein Unternehmen kaufst, hast du in der Regel eine klar formulierte Investmenthypothese, wie schaut das Unternehmen in 5 Jahren aus. Also nachdem ich jetzt 5 Jahre lang mit dabei bin, wie schaut das Unternehmen aus? Und wenn ich dann vielleicht investiere in einen Mittelständler, der nur in Deutschland aktiv ist und die Vision ist, in 5 Jahren einen europäischen Marktführer aufzubauen, suche ich ein anderes Profil von Manager, als wenn ich einen Distressed-Fall habe, einen Restrukturierungsfall habe, der heute kurz vor der Insolvenz ist und wo die Investmenthypothese ist, dass das Unternehmen in 5 Jahren wieder stabil dasteht und im Kernmarkt solide eine hohe einstellige oder niedrig zweistellige Marge erwirtschaftet. Dafür brauche ich gänzlich andere Profile vom Manager. Für das eine brauche ich einen harten Restrukturierer, der sowas auch schon mal gemacht hat, der auch harte Entscheidungen auch auf der personellen Ebene treffen kann und die auch umsetzen kann. Das ist kein schönes Marktumfeld, aber oft geht es nicht anders, um die Unternehmen dann überhaupt noch zu retten. Und auf der anderen Seite brauche ich vielleicht jemanden, der schon mal Sales-Organisationen internationalisiert hat, der in neue Länder hineingegangen ist, der neue Märkte aufgebaut hat, der vielleicht eine gewisse Branchenkompetenz mitbringt, vielleicht einen Kundenzugang mitbringt. Also im Grunde schaust du wirklich bei jedem Unternehmen vom Ende gedacht, was sind die Kompetenzen, die ich benötige, um diesen Wachstumspfad oder Restrukturierungspfad oder vielleicht Buy-and-Build-Pfad, um den gehen zu können. Und davon abhängig wird eben dann das Profil des Managers definiert.
Cool. Hey, ich glaube, das war ein mega Auftakt für dieses Special-Format. Herzlichen Dank, dass du das alles offen mit uns geteilt hast und ja, nebenbei halt auch eine geile Gründerstory einfach, ja.
Ich danke dir und hoffe, das war für den einen oder anderen Hörer spannend, auch wenn es so ein bisschen für deine Hörer vielleicht fachfremd war.
Ja, also mit Sicherheit. Wie gesagt, die Leute interessieren sich ja für alle möglichen C-Level-Topics und das kann ja auch immer ein nächster Schritt sein oder manche interessieren sich dafür und kennen sich vielleicht auch gar nicht damit aus und da werden wir jetzt auf jeden Fall die nächsten Monate immer mal wieder eine Episode rausschießen, die das ein bisschen aufklärt. Also danke, dass du mitgemacht hast.
Sehr, sehr gerne.
Super, wer jetzt noch dabei ist, ich freue mich immer über Feedback. Das könnt ihr entweder direkt in den Kommentaren bei Spotify dalassen oder ihr gebt dem ja, ganzen Kanal einfach mal eine Bewertung. Abonnement freue ich mich auch, das kostet nichts und verbreitet die Show noch ein bisschen weiter. Und wenn ihr wirklich mit mir sprechen wollt, kommt auf LinkedIn, schreibt mir, ich beantworte auf jeden Fall irgendwann jede Nachricht. Das Ganze hier ist nur möglich, da ich mich natürlich im Nebenbei auch noch um Interim Management, Executive Search kümmere, respektive wenn ihr gerade bei euch was habt im Unternehmen, was entweder interimistisch abgearbeitet werden kann, das können zum Beispiel M&A-Projekte sein, Post-Merge-Integration natürlich auch, Systemeinführungen oder ganze Umbauten von Organisationseinheiten. Kommt gerne auf mich zu, wir finden da auf jeden Fall jemanden, entweder bei euch im Netzwerk, im Unternehmen bei euch oder eben dann bei uns im Pool. Und natürlich auch Festanstellungen, das können wir auch. Ich freue mich auf jedes Gespräch und aufs zweite dann mit dir.
Jederzeit gerne.